Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 25. Oktober. Heute mit folgenden Themen. Die Polizei räumt den Dschungel. Das Geflüchtetenlager in Calais leert sich langsam, bis anhin ohne größere Zwischenfälle. Dann Dr. Strangelove's filmreife Kandidatur für den Berner Gemeinderat. Der Außenseiter hat kein Brot, aber viele Ideen. Und neue Behörde plant in Griechenland weitere Privatisierungen ohne demokratische und juristische Kontrolle. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten von und mit Yves Wenger, unser heutiger Gastsprecher.
CETA, das Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada droht zu scheitern. Die belgische Region Wallonien blockiert das unterschriftsreife Abkommen. Wallonien fordert besseren Schutz für die Bauern und besseren Schutz gegen den Einfluss von internationalen Konzernen. Derweil versuchen EU und Kanada, Belgien unter Druck zu setzen. Weil das Abkommen kann nur unterzeichnet werden, wenn alle EU-Länder zustimmen. Am Donnerstag wollten die Spitzen von EU und Kanada das Freihandelsabkommen eigentlich feierlich unterzeichnen. Die Übernahme von Syngenta verzögert sich. ChemChina wollte den Schweizer Saatgut- und Pestizidkonzern bis Ende Jahr übernehmen. Nun wird es frühestens Anfangs nächstes Jahr. Die EU hat mehr Informationen angefordert und mehr Auflagen gemacht. Sie will sicherstellen, dass die Kartellvorschriften eingehalten werden. ChemChina seinerseits meinte, man wolle der EU nicht zu viele Zugeständnisse machen. Gelingt die Übernahme, wäre es die bisher größte chinesische Übernahme im Ausland. Die Schweiz ignoriert Frauenflüchtlinge. Das kritisiert die Organisation Terre des Femmes Schweiz. Anlässlich der aktuellen UNO-Konferenz zur Beseitigung von Diskriminierungen gegen Frauen. Die Konferenz tagt derzeit in Genf. Weil die offizielle Schweiz sich in ihrem Bericht nicht zu den Frauenflüchtlingen äußert, hat Terre des Femmes einen Schattenbericht verfasst. Darin bemängelt sie, dass frauenspezifische Fluchtgründe zwar im Schweizer Recht verankert seien, im Asylverfahren aber selten berücksichtigt werden. Zudem sei es dringend nötig, Unterbringung und Betreuung menschenwürdig zu gestalten. Es brauche Richtlinien für die Betreibenden von Asylunterkünften. Linksgrün hat ihre Berner Initiative für Prämienverbilligungen zurückgezogen. Das Hauptziel sei erreicht, wie das Initiativkomitee bekannt gab. Die Initiative wollte den vom Berner Kantonsparlament beschlossenen Abbau bei den Prämienverbilligungen rückgängig machen. Im Februar hat dies das Berner Stimmvolk aber schon selbst gemacht, mit ihrem Ja zum Referendum. Der Kanton muss also weiterhin Prämienverbilligungen an 25-45% der Bevölkerung auszahlen. Dieses Ziel hat das Parlament zuvor aus dem Gesetz gestrichen. Zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es noch bewölkt mit teils Regen, dann gibt es Aufhellungen bei bis zu 18 Grad. Am Donnerstag hat es Hochnebel, über 1000 Meter ist es meist sonnig mit mäßiger Brise bei 16 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit gestern räumt die Polizei das als Dschungel bekannte Geflüchtetenlager in Calais. Zuletzt haben um die 10.000 Menschen dort gewohnt. Sie alle wollten nach Großbritannien reisen, oft weil Verwandte von ihnen bereits dort leben. Nun sollen die Geflüchteten auf andere Unterkünfte in Frankreich verteilt werden. Seit gestern ist die Registrierungsstelle dafür geöffnet. Die Schlange davor ist lang, bereits 2.000 Menschen sind in Bussen abgereist. Heute früh habe ich mit der Aktivistin Caroline Gregory gesprochen. Sie ist für das Netzwerk Calais Action vor Ort. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wie die letzte Nacht verlaufen ist.
Letzte Nacht war ein bisschen angespannter als sonst. Das lag daran, dass die Registrierung früh geschlossen hatte. Viele Geflüchtete standen also lange in der Schlange und wurden am Ende doch abgewiesen. Diese hatten natürlich davor ihre Unterkunft abgebaut, hatten also keinen richtigen Platz mehr, um die Nacht zu verbringen. Das hat einige Spannungen verursacht. Es gab Tränengas, aber das gibt es sowieso so gut wie jede Nacht. Es gab einige Feuer, also ein bisschen mehr angespannt als sonst, aber nicht allzu dramatisch.
So yesterday almost 2000 refugees have packed their bags.
Gestern haben rund 2000 Geflüchtete ihre Sachen gepackt und sich offiziell registrieren lassen. Mit Bussen sind sie dann in Aufnahmezentren im Rest Frankreichs gebracht worden. Was passiert dort mit ihnen?
What happened to the refugees there?
So they're going mostly to.
Die meisten von ihnen werden in zwei Regionen gebracht, nach Toulouse und in die Bretagne. Dort werden sie Zeit haben zu entscheiden, was sie als nächstes tun wollen. Ob sie in Frankreich Asyl beantragen wollen oder ob sie andere Optionen in Betracht ziehen.
So is the idea to, ist somit der Traum, Großbritannien zu erreichen, für die meisten Geflüchteten geplatzt?
Für manche von ihnen ja. Sie haben entschieden, nun doch in Frankreich zu bleiben. Andere wollen immer noch nach Großbritannien. Das könnte bedeuten, dass sie früher oder später die neue Unterkunft verlassen und nach Galle zurückkehren. Oder dass sie eine andere Route versuchen werden.
Gibt es irgendwelche Maßnahmen, damit der Dschungel nach Abriss nicht wieder aufgebaut wird?
Die Polizei hat die Aufgabe, massiv vorzugehen gegen Menschen, die auf dem Gebiet campen und sie zu verhaften. Wir haben sogar Gerüchte gehört, wonach Menschen, die sich wieder im Dschungel ansiedeln, abgeschoben werden sollen in ihr Heimatland.
Right now the process apparently runs more or less smooth. Im Moment läuft die Räumung mehr oder weniger reibungslos. Viele Leute stellen sich an, um registriert zu werden. Ich gehe davon aus, dass das diejenigen sind, die froh sind, den Dschungel zu verlassen. Was ist jedoch mit den Menschen, welche nahe am Ärmelkanal bleiben wollen, in der Hoffnung, doch noch irgendwie nach Großbritannien zu kommen? Wird die Polizei diese mit Gewalt zum Umzug zwingen?
Das ist möglich. Wir wissen es einfach noch nicht im Moment. Heute wird die Polizei anfangen, Zelte und andere Behausungen abzubrechen. Es ist gut möglich, dass gegen diejenigen, welche den Dschungel nicht freiwillig verlassen, Gewalt angewendet wird. Es bleibt uns nur zu warten und zu beobachten.
Sagt Caroline Gregory vom Netzwerk Galle Action. Die Behörden rechnen damit, den Dschungel bis Ende Woche geräumt zu haben.
Rabe Info.
In seiner Filmapotheke an der Berner Rathausgasse verschreibt Dr. Strangelove Filme für jedes Gemüt und jedes Problem. Nun will er in die Politik und zwar direkt hoch hinaus. Dr. Strangelove alias Stefan Theiler kandidiert für den Berner Gemeinderat. Mit wenig Chancen, aber vielen Ideen. Warum und wofür er kämpfen will, zeigte er Wilmaral. Wie könnte es anders sein, anhand von Videoausschnitten? Sie hat ihn gestern in seiner Filmapotheke besucht.
Ich bin der Stefan Theiler, auch bekannt unter dem Namen Dr. Strangelove. Ich habe eine Videoapotheke in Rathausgasse. Ich habe einmal an der HSG studiert, habe sogar für Nestlé und Coca-Cola Werbung gemacht, bis ich einen Albtraum hatte und der hat dazu geführt, dass ich meinen Laden gegründet habe und aus dieser Welt ausgestiegen bin. Aber schon als Kind wollte ich Politiker werden. Wir haben mir immer Bundesrat gesagt, ich war im Jugendparlament, ich habe Podiumsdiskussionen organisiert, ich war Bundeshausjournalist und das ist ein logischer Schritt für mich, jetzt für den Berner Gemeinderat zu kandidieren.
Damit der Dr. Strangelove alias Stefan Theiler überhaupt kandidieren kann, hat er die Liste Neubarner Wählen gegründet. Seine MitstreiterInnen sind unter anderem der Pablo Ferrari vom UNA-Festival oder die Margrit Steiger, die 1970 als Teil der Bewegung Herdlütli als erste Berner Politikerin in Stadtrat gewählt wurde.
da steht es ja, wie sie da angefangen. Ich holte aus der Stadtkanzlei ein Anmeldeformular für die Wahlen, saß in Pirine und fragte die Leute am Tisch, wer an den Wahlen mitkandidieren wolle. Bo, Carlo und Margit waren dabei. Ich löste die Anmeldung ein und bestellte 40.000 Wahlzettel. Eine gute Werbung musste her, eine irgendwie ungewöhnliche Wahlwerbung. Selbstverständlich blieb da nach einigen Überlegungen nur noch eine Werbung mit Sex.
Liste 9. Für ein fröhliches Leben.
Ja, das war ein Filmausschnitt aus dem Doc-Film «Der Gegenwart» von Bernhard Nick. In diesem Film wird Carlo Eduardo Lischetti porträtiert. Er ist selber im Stadtrat gesessen für die Herdleutli. Und mich hat vor allem fasziniert, dass man dazu mal als nonkonformistische Liste sich zusammengesetzt hat und versucht hat, sich für wichtige Anliegen einzusetzen. Dazu mal hat es geheißen, ja, es sind viel zu illusorisch, das geht doch gar nicht. Aber man sieht, was die Zeit alles mit sich bringt.
Was die Zukunft soll mit sich bringen, ist laut dem Stefan Theiler, dass die Bahn zu einer Begegnungsstadt wird. Erreichen will er das mit einer ganzen Reihe von Massnahmen.
Ich will zum Beispiel, dass Integration stattfinden kann. Und zwar an den 12 meistfrequentiertesten Plätzen. Dass man alle 3 Monate ein neues Gastland ernennt. Und die dürfen nachher auf dem Kornhausplatz oder am Bümplitz Bahnhof, dürfen die nachher einen Stand aufstellen, ihr Essen und Trinken verkaufen, auch noch gerade ihr Kunsthandwerk zelebrieren, dann vielleicht noch eine Videoinstallation von ihrem Land, damit die Leute animiert werden mit diesen Leute können interagieren und so der Berner Zeit hat, während 3 Monaten sich in einem Gastland auseinandersetzen.
Weiter will der Stefan Theiler zum Beispiel Zwischennutzungen fördern und mit sogenannter Arbeitsintegration die Laubbläser abschaffen. Er will handyfreie Tramwaggons, damit die Leute wieder mehr miteinander reden.
Und ich will vor allem ein Polizeidirektor werden, der besser mit der Reitschulschlag kommt als der Retonause.
Warum gerade in aller Welt Sicherheitsdepartement?
Dort kann man aber am meisten bewegen, weil dazu gehört Gastronomie, Zwischennutzungen, das Veranstaltungsmanagement. Und da braucht es einfach mal jemanden, der selber auch Erfahrung gesammelt hat. Ich habe in den letzten 8 Jahren etwa 300 Veranstaltungen gemacht, habe fast alle illegal müssen machen, weil die Gebühren und die Auflagen sind sowas von weltfremd gewesen. Und ich wollte eine Art wie ein Vorbild sein, auch für andere, damit sie auch versuchen, mehr Leben in die Begegnungszone zu bringen, die eigentlich heute nur dazu da sind, damit die Hunde mehr Platz haben zum Schiessen.
Also eigentlich fühle ich mich ziemlich sicher in New York. Angst kriege ich, naja, in Schweden. Weißt du, da ist es irgendwie so leer, alle sind betrunken und alles funktioniert. Wenn man an einer roten Ampel hält und den Motor nicht ausmacht, bleiben die Leute stehen und reden mit dir drüber. Geht man zu einem Medizinschränkchen und macht es auf, hängt ein kleines Schild, auf dem steht, wollen Sie Selbstmord verüben, dann rufen Sie im Fernsehen, da zeigen Sie Ohrenoperationen. Solche Dinge machen mir Angst. New York? Nein.
Ja, wir haben gerade Lou Reed gehört im Film «Blue in the Face» von Paul Auster Wayne Wang. Und er redet ja da von Angst. Und mir macht zum Beispiel eben auch Angst, unsere Paranoisierung von der Gesellschaft. Man kann mit dem Thema Sicherheit und Angst kann man fast jede Abstimmung gewinnen, bis auf die Atomausstiegsabstimmungen. Da funktioniert es komischerweise nicht so gut. Aber sonst eben Sicherheit am Gotthard oder Sicherheit mit dem Überwachungsgesetz. Und eben, weil unsere Gesellschaft paranoisiert wird. Und wieso können wir nicht mehr zusammen reden? Wieso gehen wir nicht mehr raus, als immer nur sich von der Angst leiten?
Dr. Strangelove, sein grosses Vorbild, der Grund, warum er überhaupt in die Politik will, ist der Journalist und Schriftsteller Niklaus Meyerberg.
Also ich meine, ich mache keinen globalen Entwurf für einen Eindruck von der Schweiz. Oder was ich mit der ganzen journalistischen Arbeit versuche zu machen, ist, diesen Leuten das Wort zu geben, wo eben das Wort sonst nicht haben. Oder? Also mit möglichst viel Bütz und Arbeitsreden mit sogenannten einfachen Leuten. Und die einfach mal zum Ausdruck von ihrer Persönlichkeit und von ihren Wünschen bringen. Und aufgrund von diesen Wünschen und von dieser politischen Persönlichkeit, wo eben das Volk total und miteinander darstellt, muss dann politisch debattiert werden. Aber es ist nicht meine Aufgabe, denen jetzt einen globalen Entwurf aufzuklären. Wir sind auch nicht in dieser Phase.
Der Niklaus Meyerberg, er ist mein persönlicher Nationalheld vom 20. Jahrhundert. Er hat investigativen Journalismus betrieben und hat viele Sachen ans Licht gebracht.
Und er zeigt für dich, wie man sich heutzutage oder allgemein sollte eine Meinung bilden.
Genau, weil ich habe ja einen Laden seit 8 Jahren da im Zentrum der Altstadt in der Rathausgasse und ich habe in den letzten 8 Jahren mit Zehntausenden von Menschen geredet, von allen Herkunft, Generationen, Kulturen, Einkommensklassen und ich versuche eben auch das aufzunehmen und ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen und das in die Politik hineinzuspülen mit der Berner Welle.
Mit wenig Chancen, aber viel Elan, die Berner Welle rollt auf die Gemeinderatswahlen vom 27. November zu.
Rebeninfo.
Griechenlands Linksregierung Syriza setzt auf Privatisierung, auf Druck der EU und sehr zum Missfallen der griechischen Bevölkerung. Neu soll ein Superfonds eingerichtet werden, wo unter anderem Teile der staatlichen Wasserwerke eingespeist werden, aber auch das Elektrizitätsunternehmen und die Athener Metro. Nach diesem ersten Schritt Richtung Privatisierung sollen die Unternehmen später weiterverkauft und somit Teil der Privatwirtschaft werden. Die umstrittenen Privatisierungen seien jedoch noch nicht in Stein gemeißelt, beschwichtigt die griechische Regierung, nachdem das Parlament die Pläne durchgewunken hatte. Radio Korax sprach mit Caroline Philipp, Journalistin in Griechenland.
Du zitierst in deinem Artikel Wirtschaftsminister Tsakalotos, der betont, dieser neue Privatisierungsfonds sei anders als das Vorgängermodell von 2015. Die Güter fließen eben erstmal in den Fonds und sollen dann verkauft werden. Gibt es einen Spielraum, sie auch mal gar nicht zu privatisieren?
Also ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich. Also ich glaube, bei vielen Gütern ist es so, dass es viel Widerstand in der Bevölkerung gibt. Von Regierungsseite wird dann oft gesagt, okay, aber wir transferieren das ja jetzt erstmal in den Fonds. Ob das jetzt privatisiert wird oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube, es ist relativ klar, dass wenn Güter unter diesem Fonds gelistet werden, das auch relativ schnell privatisiert wird.
Ganz großen Privatisierungsvorhaben muss das Wirtschaftsministerium noch zustimmen. Ansonsten wacht ein Aufsichtsrat darüber. Insgesamt soll der Fonds aber eher unabhängig von der Regierung arbeiten. Stehen noch irgendwelche Möglichkeiten der demokratischen Kontrolle über das weite Vorgehen offen oder hat das Parlament mit seiner Zustimmung jede weitere Eingriffschance aus der Hand gegeben?
Also das Wirtschaftsministerium kann bei großen Projekten Einspruch erheben oder nicht, aber ich glaube, das ist auch eher eine Formsache, weil es in der Vergangenheit oft so war, dass von Regierungsseite versucht wurde, irgendwas ein bisschen anders zu machen. Aber ich glaube, wenn die griechische Regierung da ein Veto erhebt, dann werden sie eben auf jeden Fall eins auf den Deckel kriegen, dass sie sehr genau überlegen lässt, okay, legen wir da jetzt ein Veto ein oder nicht.
Die Aufsichtsräte des Fonds haben jeweils ein Vetorecht über Verkäufe. Da sitzen 2 internationale Mitglieder drin, ein IWF-Mitarbeiter und der Franzose Jacques Lepape, ehemaliger Mitarbeiter der IWF-Chefin Christine Lagarde. Als griechische Mitglieder sitzen 3 Ökonominnen im Aufsichtsrat. Sind da auch kritische Köpfe dabei?
Also ich würde sagen kritisch in der Hinsicht, dass sie eben von der griechischen Regierung ernannt wurden, aber jetzt nicht unbedingt sehr viel kritischer in Bezug auf Privatisierung, als die griechische Regierung im Moment ist. Also es gab da auch innerhalb der Regierung einen sehr großen U-Turn. Jetzt im September auf der Messe von Thessaloniki gab es von Tsipras eine Rede, wo er auch Privatisierung besonders von Transport und Infrastruktur als Motor für Entwicklung bezeichnet hat, was undenkbar gewesen wäre, von einem Syriza-Politiker zu hören vor 2 Jahren. Und ich glaube auch, wenn man sich den Aufsichtsrat anguckt, okay, es sitzt jemand da, der von der sogenannten immer noch linksradikalen griechischen Regierung ernannt wurde, aber ich glaube, was sie letztendlich ausrichten können, ist relativ wenig.
Und wie schnell ist jetzt zu erwarten, dass die Güter aus dem Fonds tatsächlich verkauft werden?
Das lässt sich immer schwer einschätzen. Da ist schon auch noch Widerstände in der Regierung bestehen, bestimmte Sachen zu privatisieren, vor allen Dingen Wasser zum Beispiel. Aber es ist schwer einzuschätzen jetzt, okay, wie schnell wird dieses Asset privatisiert. Das kann man, glaube ich, nicht voraussagen, weil es unvorhersehbar ist, was noch passiert.
Caroline Philipp ist Journalistin in Griechenland.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 25. Oktober. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info hören Sie morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall und Yves Wenger. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Danke fürs Zuhören. Habt einen guten Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.